Ihr wollt, dass wir den besten Podcast machen, den wir machen können? Was, wenn das schon der beste Podcast ist? Hallo und herzlich willkommen zum 183. Podcast. Heute sprechen wir über Lady Bird, geben unsere Oscar-Tipps ab. Das habt ihr nämlich letztes Jahr nicht gemacht, als ich in Thailand war. Heute wird das gemacht. Und ich sag ganz kurz was zu Phantom Thread. Ich bin Christian Eichler und spreche mit...
wie heißt er denn eigentlich?
Ich wollte, habt ihr auch Vogelnamen? Lady Bird, Malte.
Screaming Eagle.
Ja, Screaming Eagle und Flipping the Bird. Wie geht's euch?
Hi. Ja, ganz gut. Machen wir dieses alte Spiel noch, dass wir so tun, als wäre eine Woche vergangen? Weiß ich nicht. Können wir auch drauf scheißen.
Sind, glaube ich, zwei. Also ich glaube, so wie ich das geplant habe, sind wir jetzt nach der Berlinale quasi.
So.
Also wir waren jetzt schon da.
Ja. Und so fühle ich mich auch ein bisschen. Ja.
Es ist wirklich die kalte, feuchte, heftige Filmschelle, die es gerade gibt, oder? Jetzt Oscar, crazy Schissel, dann Berlinale, 100.000 Filme, jetzt wieder Oscar, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Und dann ist wieder, wie immer, nichts bis Oktober. Bis Oktober kommt kein guter Film raus.
Ja, genau so ist es. Ich hatte erst ein bisschen Schiss vor der Berlinale, weil ich dachte, sie würde mir zu stressig werden. Gerade ist mein Leben so stressig, dass ich so Bock habe, auf die Berlinale zu fahren, einfach um mal so ein bisschen rauszukommen.
Das ist eigentlich ganz lustig. Ich habe das Gefühl, ich lese wie so ein trockener Suchti, die sitze ich dann so in diesen Filmen und will mich eigentlich entspannen, aber bin so, ich muss irgendwas, muss verstehen, muss da wieder Podcast aussehen.
Ohne Scheiß.
Damit so hast du nicht am Hut, Max.
Nee, ich bin da fein raus. Ich muss auch sagen, dass ich gerne ja als unabhängiger Berater von außen da so ein bisschen mitfungieren wollen würde. Mir aber, glaube ich, jetzt so 4 Filme am Tag zu gucken, auch echt ganz schön, also ich meine, ist, glaube ich, für euch auch super viel, ne? Also es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie so bin, so, ach, mir ist das nichts. Ich glaube, es ist für jeden anstrengend, oder? Also, weil ich war mal in Schwerin, gibt es ja auch das berühmte Filmkunstfestival und so 3 Filme am einen Tag, man weiß nach dem letzten eigentlich nicht mehr, was man geguckt hat. Also bei mir war es zumindest so. Man muss sich Notizen machen, mein Tipp an euch.
Ja, da haben wir im Cast auch mit nichts zu tun, mit Notizen.
Ja, ich glaube auch. Also wir haben es. Also meine größte Angst vor der Berlinale ist auf jeden Fall, dass ich schon bei der Doc echt müde und unruhig geworden bin bei Filmen und da waren viele Filme nur so 50 Minuten lang oder so. Also ich weiß noch ganz genau, dass bei mir ist eigentlich egal, wie lang der Film ist, wenn ich umsonst reingekommen bin, dann ist mir irgendwann langweilig. Nee, und deswegen, davor habe ich ein bisschen Schiss, aber ich glaube 3 am Tag werde ich gucken, 4 mehr werde ich mir, glaube ich, nicht geben und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man weiß, man quatscht abends darüber, dann ist das wieder so ein bisschen aus dem System raus. Ne? Dann informiert man sich ein bisschen, guckt sich kurz die Pressekonferenzen noch an und dann.
Ich werde das vielleicht mal, es wäre geil, wenn das mit dem Instagram-Account mal klappen würde, weil ich eigentlich Bock hätte, so eure Augenringe so über die Woche einfach zu dokumentieren, so Tag für Tag. Stark. Vielleicht kriegen wir es einmal hin. Egal, genau.
Ja.
So ist es.
Ich habe nichts vorbereitet. Wollt ihr noch irgendwas?
Wir machen Hörerpost.
Kennt ihr Smalltalk? Filme, ja.
Warte mal, muss man nicht, hätte ich jetzt nicht in der Vergangenheit sprechen müssen eigentlich?
Ja, aber das macht ja nichts. Die haben ja schon gesagt, dass wir das vorher aufgenommen haben.
Leute, habt ihr schon mal Dönerfleisch auf einer Pizza gegessen?
Das hast du mal erzählt, ne? Hast du, glaube ich, mal. Und dann hast du dann gemerkt, dass, wie eklig das ist, ne? Wie
hab ich das im Cash mal erzählt? Das war natürlich
erzähl mal bitte.
Nee, das ist so, Pizza vom Dönermann ist eigentlich immer herrlich, weil die halt billig ist und riesengroß. Aber ich habe einmal den Fehler gemacht, mir eine Chicken-Pizza zu bestellen in Dönerland. Das war dann halt mit dem Hähnchen Dönerfleisch. Und da ist mir halt echt aufgefallen, dass Dönerfleisch echt so der ranzigste, ekligste Scheiß der Welt ist. Also jedes Stück ist eigentlich viel zu hart und viel zu fettig und viel zu sehnig und das ist echt, bah. Und wenn man das dann so vor sich, also ich meine, das Gute an dem Döner ist, ich esse persönlich nur Dürüm, der ist eingerollt, da muss man nicht hingucken, aber wenn man das
wie
so vor sich präsentiert sieht.
Ich esse persönlich nur Dürüm. Bist du dir so zu schade für einen Döner?
Hä? Ich bin ein Freund des Gerollten. Ja, nee, aber wenn
das
man
ist
sich
aber
das,
auch erst, seitdem du einen festen Job hast, oder? Dass man sich solche, das sind die kleinen Sachen, die man sich gönnt.
Ja gut, die sind 50 Cent teurer, aber Leute, also was kostet die Welt? Also was soll das?
Und wenn man das Brot, diesen Dürümlappen weglässt, dann ist es Döner-Teller und kostet 7,50 €.
Ohne Scheiß, das raff ich bis heute nicht.
Hab ich noch nie verstanden.
Ohne Scheiß, warum ist die Pommesbox so teuer? Das ist das Beste, was es gibt. Ey, das ist doch, weiß ich nicht. Das ist gemein. Aber ohne Scheiß, es gibt manchmal, ich habe auch so einen Dönerladen, also manchmal ist ich da, also ich, naja, manchmal gehe ich da schon noch ganz gerne hin, also so 2-mal im Monat. Aber es ist schon so, dass wenn man mal drüber nachdenkt, Leute, sind wir mal ehrlich, jetzt bitte nichts essen, gerade wenn, ich sage jetzt was Ekliges, dass eigentlich manchmal so dieses angekrustete Fleisch, was sie da runtersäbeln, ist, es ist eigentlich so, als wenn du Schorf isst. Machen wir uns nichts vor. Es hat die ähnliche Konsistenz, vermute ich. Und es sieht auch einfach genauso aus. Und das auf einer Pizza, Malte, um da mal den Bogen zu machen, glaube ich, ist nicht geil. Das sollte man nicht tun, oder?
Nee, ich denke auch.
Scheibe Salami reicht.
Ja, eigentlich schon.
und Lady Bird.
Ja, Lady Bird ist eine Coming-of-Age-Komödie von Greta Gerwig. Sie hat den Film geschrieben und Regie geführt. Es ist ihr Regiedebüt. Als Schauspielerin ist uns Greta Gerwig natürlich schon bekannt. Kurze Quizrunde. Wie viele Filme hatten wir mit Greta Gerwig schon im Cast?
Null! Nee, vier?
Fünf. Oh. Wir haben tatsächlich Greta Gerwigs komplette Filmografie seit 2015 lückenlos abgehandelt.
Das haben wir nicht besprochen.
Nee, ist auch vor 2015. Mistress America, Maggie's Plan, Wiener Dog, Jackie und 20th Century Women. Und jetzt natürlich der berühmte sechste Streich Lady Bird. Die Hauptrollen spielen Saoirse Ronan und Laurie Metcalf als flottes Mutter-Tochter-Duo in Nebenrollen. Unter anderem Lucas Hedges, den kennen wir aus Three Billboards und Manchester by the Sea. Und Timothée Chalamet, der haben wir letzte Woche in Call Me By Your Name natürlich besprochen. Der ist immer ein Oscar nominiert für die Rolle. Verrückt. Ja, Ronan spielt
Christine. Aber die andere Rolle, ne? Oder für die Rolle?
Nee, für die Rolle in Call Me By Your Name, genau.
Ja, genau, okay. Und,
okay. Ronan, jetzt zum Inhalt.
Er ist unser Held.
Saoirse Ronan spielt Christine McPherson, die sich selber aber Lady Bird nennt. Und Lady Bird ist ein Senior, sprich Zwölftklässlerin an einer katholischen Highschool in Sacramento in Kalifornien. Aber vor allem ist sie genervt. Sie ist genervt von ihrer Highschool, von ihrer Stadt und auch genervt von ihrer Mutter, Marion, gespielt von Laurie Metcalf, die eben ja Lady Bird immer wieder vorwirft, sie würde ihr Potenzial nicht ausnutzen. Sie ist nicht die beste Person, die sie sein könnte. Und deswegen will Lady Bird einfach nur raus. Am liebsten an die Ostküste, an so eine Kunsthochschule, wo sie dann vielleicht endlich ja gleichgesinnte Menschen trifft, die sie auch verstehen, ja. Und über die Zeitspanne von ungefähr einem Jahr sehen wir einen, ja, von der Story her dann doch recht klassischen Coming-of-Age-Film, in dem so eine komplizierte, unverstandene Teenagerin dann so langsam erwachsen wird, sich mit ihrer Familie zofft und wieder versöhnt, mit Freunden streitet und auch wieder versöhnt, in einem Schulmusical mitspielt und natürlich auch Beziehungen führt. Erst ist es der etwas schüchterne Danny und dann der leicht rebellische Kyle, die es ihr angetan haben.
Ja,
Lady Bird, lustiges Wortspiel, der Film war gut, oder lustiges Wortspiel, der Film war schlecht?
Ja, finde ich nicht mehr gut, seitdem der nicht mehr 100% bei Rotten Tomatoes hat.
Das stimmt.
Ja. Das war schön, jetzt ist es für mich nichts mehr. Nee, ich hatte leider nicht mehr so ganz im Kopf, weil es schon ein bisschen her ist, dass ich den gesehen habe. Mir hat der ganz gut gefallen, aber war für mich tatsächlich eine ganz klassische, ich hatte das Gefühl, es ist ein ganz klassischer Coming-of-Age-Film, wie man ihn eigentlich schon kennt, aber irgendwie sind die Schauspieler und die Dialoge ein bisschen besser, als es normalerweise der Fall ist bei Coming-of-Age, aber es gibt nicht noch einen Überbau oder noch eine interessante weitere Ebene, die mir gefehlt hat und weswegen ich nicht ganz verstehe, warum der bei den Oscars jetzt nominiert ist.
Welche Ebene für mich fehlte, um da mal kurz noch anzuhaken, war auf jeden Fall die Comedy-Ebene, die mir ein bisschen fehlte. Ich glaube, für manche war die da drin, weil der Film hat das versucht, aber hat bei mir nicht geklappt. Egal. Ja, ich finde erstmal Saoirse Ronan fand ich total super in dieser Rolle. Das mal vorweg. Ansonsten, ja, ich finde der Film, es ist so ein Greta Gerwig guckte zurück auf ihre Jugend und ja, sie tut es mit einem reifen Blick und eben auch mit dem, sag ich mal, dem milden Blick sozusagen, der Erfahrung, ne, auf die Rolle der Jugend, ne, auf die Rolle der Person, gerade der Erwachsenen, finde ich auch, ne, also auf die Rolle der eigenen Mutter natürlich speziell. Und man ist doch sehr versöhnlich mit allen, nicht allen erwachsenen Charakteren oder Darstellern hier in diesem Film, so, und deren Rolle. Was ich aber kritisieren muss, ist, dass die Leute aber auch alle cool sind und es deswegen auch nicht so schwer fällt, glaube ich. Also es kann natürlich sein, dass retrospektiv man da vielleicht auch, oder wie soll ich das, ja, weil ich finde, die Leute waren alle nett. Ich denke mal so, warum hätte man die auch kacke finden müssen? Gut, weil man vielleicht pubertär war und alles nervig fand. Kann sein, fair and meinetwegen. Aber ganz ehrlich, die Karriereberaterin, der Schauspiellehrer, der Mathelehrer, die Eltern, alles sweet. Weiß ich nicht, was soll das? Egal, wo ist der Konflikt? Und da fehlt mir der Film, mir fehlt bei der ganzen Geschichte so ein bisschen die Edge. Mir persönlich, das sagt vielleicht auch was über den Bezug, den ich zu meiner Jugend habe, aus. Es kann sein, aber so ist es nun mal, Meinung ist subjektiv. Für mich der Film, also super souverän, und ich stimme auch Christian zu, auch, glaube ich, ein bisschen schlauer geschrieben als andere Coming-of-Age-Filme, also wirklich echt gut geschrieben auch, toll geschrieben. Aber mir fehlt so mir dann doch ein bisschen zu light-footed, wie sagt man? Ist das ein Wort?
Leichtfüßig.
Schinken, ja, leichtfüßig. Ja. Schinkenfäustig ist es. Nee, das nicht, aber genau. Leichtschinkig ist es aber.
Ja, man merkt sehr deutlich, wo Greta Gerwig gelernt hat, oder? Was so das Geschriebene angeht. Noah Baumbach-Filme, Mumblecore-Genre, generell sind ja die Filme, die ich auch vorhin vorgelesen habe, bis auf Jackie jetzt vielleicht, alle so diese etwas mit diesem weirden Touch, etwas komische Komödien irgendwie. Und ich glaube, an diesem Genre, aber in dieser Machart stört mich, dass das mir das, es ist mir alles immer ein bisschen zu abgehoben, abgeklärt, super cool. Yeah. Irgendwie. Das passt für mich nicht. Gerade in den Charakteren passt es hier für mich nicht, weil die ja durchaus so eine inhärente Naivität auch haben sollen. Das sollen ja so halt unsichere Teenager sein und sind sie auch für 80% des Films, aber in 20% sagen sie dann auf einmal Sachen, die viel zu smart sind eigentlich. Und das einfach, weil das dann cool ist, wenn man das so aufschreibt. Und das kann ich auch verstehen, warum, wie sowas zustande kommt. Aber das killt für mich manchmal echt diese so Immersion, die man in einem Film hat, dass ich das Gefühl habe, die Charaktere verhalten sich gerade völlig gar nicht so, wie ich das jetzt von denen erwartet hätte. Wenn die jetzt so ein bisschen hilflos durchs Leben stolpern, versuchen sich selber zu finden, wo ich gerne bei zugucke, dann aber so Szenen kommen, wo sie so Sprüche raushauen, die ein 35-Jähriger sagen würde, eine 35-Jährige, dann passt das für mich nicht so zusammen. Und das war für mich so ein bisschen so das große Problem, obwohl ich insgesamt dem Film positiv gegenüber eingestellt bin. Weil ich doch finde, dass er die verschiedenen Beziehungen, die er abbilden wollte, mehr oder weniger gut getroffen hat. Also gerade in dieser Mutter-Tochter-Beziehung, die ja auch so ein bisschen der Kern des Films ist. Wie kann man als Jugendlicher den Ansprüchen seiner Eltern gerecht werden? Gerade so eine Mutter, ja, so eine Drachenmutter, wie sie hat, die ist ja auch irgendwie süß und
sweet. Eigentlich schon, ja.
Aber hat ja durchaus hohe Ansprüche und will eben immer so das Beste rauskitzeln aus ihrer Tochter und so sagen, komm, du musst dich aber auch mal ein bisschen mehr anpassen, hör auf mit deinem Kunstscheiß und deiner Quirkiness, so sei doch einfach mal normal, was auch immer normal bedeutet. Da kann man sich gut wiederfinden irgendwie, finde ich. Also das war schon ganz mit einem guten Blick, hast du gesagt, Marc, schon irgendwie abgebildet.
Aber mir zu cool auch, so wie du das, was du auch zu Beginn deines Monologs hier gesagt hattest, mir ein bisschen zu abgeklärt. Mir fehlt da, aber vielleicht, es ist ja okay, das so zu machen, ne? Also darum geht's ja gar nicht. Nur für mich persönlich ist es zu cool, weil mir nicht so richtig gezeigt wird, dass sie darunter leidet, ne? Wie es eben dann eben auch ist als Teenager, dass es dich nämlich ankotzt, Leute, die sagen, du sollst dich anpassen. Dass es dich, es kommt nicht so richtig durch, dass sie eigentlich quasi aus einer ärmeren Familie kommt und an der Schule eigentlich alle Arschviel Kohle haben. Es kommt nicht so richtig raus, dass es für sie ein Problem ist. Vielleicht soll es ja auch kein Problem für sie sein. Vielleicht soll sie auch einfach ein super cooles, souveränes Mädel sein, das sich in ihrer Rolle total klar ist und das einfach durchzieht. Das mag ja sein. Oder dann ist es ja auch okay, wenn du das machst. Aber sie kriegt auch nicht so viel Gegenwind. Das ist auch wieder mein Ding, weißt du? Weil die Lehrer sind ja auch alle cool mit ihr. Sie muss ihren alter Ego-Namen da irgendwie, den muss sie überall reinschreiben. Jeder ist ja Tutti mit ihrer Quirkiness. Keiner gibt ihr dafür auf die Kelle. Eigentlich. Oder? Habe ich das nicht gesehen?
Nee, und doch, da bin ich schon bei dir.
Na, ihre Mutter so ein bisschen. Ne? Mir hat das ganz gut gefallen, dass ihre Mutter ja wirklich Working Class ist und tatsächlich da die Kohle ranschaffen muss eigentlich auch für die Familie. Und gleichzeitig ja Lady Bird diese Avancen hat, auf eine gute Uni zu gehen und so, ne? Aber ja gar nicht talentiert ist. Das gefällt mir eigentlich gut an dem Film. Also sie hat nicht eigentlich dieses Talent in ihr oder diese Genialität, sondern sie ist eigentlich relativ normal, denkt aber, sie hätte es verdient, dahin zu gehen, obwohl alle anderen in ihrer Familie halt einfach irgendwie schuften müssen, ne? Und das hat mir gut gefallen eigentlich, dass ich die Mutter eigentlich gut nachvollziehen konnte. Also für mich war das eigentlich keine Rabenmutter unbedingt, sondern ich fand Lady Bird eben so ein bisschen blau äugig, gar nicht zu verstehen, worum es geht, aber das trifft sich dann natürlich in manchen Szenen toll, wenn sie jetzt gerade bei der Prom-Night ihren ersten Kuss hatte und dann nach Hause kommt und ihre Mutter kackt sie an, weil sie ihre Schuluniform irgendwie falsch aufgehangen hat, weil die dann zerknittert und man sich nur eine Uniform leisten kann. Das, finde ich, hat es immer so ganz gut getroffen. Cool ist auch, das ist vielleicht auch wirklich die Noah Baumbach-Schule, wie die Dialoge manchmal drehen, ne? Da gehen sie Thrift-Shoppen nach zum Kleid für sie und dann
warum sagt sie eigentlich immer Noah Baumbach-Schule? Weil Vorsicht, Sexismus, hat sie jetzt das nur von dem Typen abgeguckt, oder was?
Nee, sie hat ja in dem Film mitgespielt, so von ihm. Deswegen könnte man sagen, das ist halt da. Also so ist ja ein bisschen bei Ryan Gosling, hat ja auch diesen, wie hieß der Film, nicht Wind River?
Lost River.
Lost River gemacht. Ja. der genauso war wie eine Mischung aus Drive und
ja, ich weiß hier, die ganzen dänischen Filme, ja, da.
Genau, also nee, deswegen sagen wir das. Also,
okay.
Oder also weil oder vielleicht ist es auch ein bisschen naiv, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man viel an einem Set ist von einem bestimmten Regisseur, dass man dann vielleicht auch ähnliche Filme macht und so. Was ich sagen wollte, ist, dass wenn die sich diese Dialoge so drehen, dass es erst um die Klamotten geht, dann finden die beide ein Kleid, was sie super süß finden und sind auf einmal wieder in Harmonie vereint eigentlich. Mhm. Das hat bei mir ganz gut funktioniert und das ist auch so ein bisschen so ein Ding, was Noah Baumbach auch macht. Der ist ja wiederum dann von Woody Allen wahrscheinlich hat und da ist war Greta Gerwig ja auch schon mal in dem Film. Deswegen kann man auch sagen, ist vielleicht dieses alte Woody Allen Ding. Aber das hat mir hier ganz gut gefallen. Mhm.
Eine Diskussion, die ich nochmal so ein bisschen gerne vom Zaun brechen würde mit euch, ist dieses Ding, was, ja, das kann man jetzt nicht Lady Bird exklusiv vorwerfen, glaube ich, aber so, das haben für mich viele Filme, auch gerade Filme mit Kinderdarstellern, dieses so vermeintlich große Themen oder ich weiß nicht, ob groß, aber sagen wir mal, einer ist depressiv, ja, oder einer ist homosexuell und im gesehenen Kontext darauf, dass er auf eine erzkatholische Highschool geht. So, solche Sachen, solche vermeintlichen Problematiken werden in diesem Film erwähnt und dann wird gar nicht drauf eingegangen. Und das ist für mich so, ist das gut oder ist das schlecht? Und ich kann mir das selber noch nicht so genau eine Meinung dazu bilden. Das hatten wir im letzten Cast nämlich schon auch ein bisschen bei Call Me By Your Name, dass eben, natürlich ist es gut, dass wenn eben wenn diese Labels transzendiert werden, der Depressive, das ist ja natürlich kacke, wenn du einen Film hast, wo ein Typ, der depressiv ist, ist der Depressive, ist der Kranke, ja, und der muss irgendwie wieder gesund werden. Oder der Schwule ist der Schwule und muss in der Gesellschaft akzeptiert werden, weil er schwul ist. Das ist auch irgendwie Quatsch, das alles nur so darauf runterzubrechen, eben auf diese einen kleinen Bezeichnungen oder Eigenschaften, die ja eine Person eigentlich nicht definieren sollten. Aber das einfach nur mal so zu erwähnen, ja, übrigens, Lady Bird fragt ihre Mutter, sag mal, ist mein Vater eigentlich, geht's ihm eigentlich gut? Und dann sagt sie, ja, nee, der hat seit 5 Jahren, ist ja stark depressiv. Und dann sagt sie, ah, okay. Und dann wird es eigentlich nicht mehr weiter drauf eingegangen. Das finde ich auch ein bisschen, geschmacklos eigentlich.
Aber vielleicht geht's da auch um diese jugendliche Selbstzentriertheit, diese Pubertäre, ne? Und sie schiebt ja auch nur ihren eigenen Film, deswegen finde ich das eigentlich auch, wahrscheinlich soll es dann auch so sein, dass wir eben auch nur diese Perspektive von ihr kennen. Und die ist halt, ah, okay, abgehakt. Deswegen sehen wir auch nicht mehr davon. Ist so meine Deutung des Ganzen, ehrlich gesagt. Ich glaube.
Aber das wäre ja dann wirklich recht zynisch, also irgendwie auch dann
ja, zu sehen. Ja, aber ich meine, pubertäre Kinder können halt auch einfach scheiße, nervig und zynisch sein in ihrem Handeln. Ja. Ne? Also es ist eigentlich für mich kein Widerspruch eigentlich.
Aber ich frage mich, ob da dann auf den kompletten Film betrachtet nicht da einfach auch viel Potenzial verschwendet wurde, gerade wenn man sich noch ein bisschen nach so einem Konflikt lächzt in so einem Film,
ja,
weißt du?
Klar.
Das muss ja nicht mal in einem Konflikt ausarten, dass sich dann der homosexuelle Junge vor seiner Nonnenlehrerin verantwortet, das will ich ja gar nicht, das muss ja gar nicht plakativ sein, ja. Aber dass da gar nichts raus gemacht wird, das finde ich dann auch schon wieder nicht okay. Oder zumindest, was heißt nicht okay, das ist okay, aber das finde ich ja dann auch, das finde ich dann verschwenderisch eigentlich fast. Dann brauchst du gar nicht damit anfangen. So, das ist für mich so inkonsequent einfach.
Aber das ist ein guter Punkt, Max, dass sie selber das dem dann doch nicht so viel Wert beimisst, obwohl sie sich für so kosmopolitisch hält.
Ja.
Und auch ja sehr schnell die Fronten wechselt, ne? Also sie hängt ja dann auch mit unterschiedlichen Leuten in dem Film rum. Und das beschreibt so eine Jugend auch ganz gut, finde ich. So, dass man auf einmal mit dem einen Freundeskreis so abgeschlossen hat, weil man irgendwie anders kennengelernt hat. Und dann hängt man halt so, man hängt ja als Kind, das ist ja auch so geil, ist ja bei Call Me By Your Name war es so und hier auch, man hängt ja auch so viel rum irgendwie die ganze Zeit.
Wahnsinn, ja.
Ohne Scheiß. Das ist ja hier auch wieder so Sommerferien und so, deswegen, dann hängt man halt bei den anderen Leuten auf dem Parkplatz rum und auf einmal ist man bei einer, die hat einen Pool und dann ist man irgendwie da und so und dann hat man die anderen schon wieder vergessen so und trifft die dann so 3 Jahre später auf dem Pausenhof. Ach ja, stimmt, wir waren ja auch mal Kumpels. Diese Leichtigkeit, dieses Unverbindliche manchmal der Jugend kommt da auch so ganz gut rüber, aber für mich hat hier der große Knall gefehlt. Also vielleicht, Max, du meinst am Anfang, der war nicht so lustig und wenn der Film jetzt hammerwitzig gewesen wäre zwischendurch, ne, dann wäre der mir vielleicht eher im Gedächtnis geblieben oder wenn der eine richtig übelst traurige Szene gehabt hätte, ne?
Genau.
Weiß ich nicht, aber auch so wie bei, das wollte ich auch bei Call Me By Your Name sagen, das ist das, was mir letztens nicht eingefallen ist. Wenn es ein richtig europäischer Film gewesen wäre, dann wäre noch rausgekommen, dass der eine irgendwie ein Alkoholproblem hätte, dass einer früher in der RAF war und einer hätte sich umgebracht. Und
genau, genau.
Auch noch sagen. Und man hätte dieses stille Schweigen am Esstisch, ne? So irgendwie so gehabt. Und das gab es hier auch nicht. Und manchmal braucht es vielleicht ein bisschen mehr europäische Depression im Kino, damit ich mich da repräsentiert fühle.
Ja, ich glaube, das scheint ja bei uns allen, das scheint ja so ein bisschen durchzukommen, uns allen allen so ein bisschen gefehlt haben, oder? Also diese, wie sagt man so, der emotionale Impact irgendwie. Ne? Ja, also das ist eben das, was hinbleibt. Und ich meine, wir wissen alle, unser Gehirn funktioniert eben vor allem gut über Emotionen, negativ wie positiv, das merkt es sich. Und so, mir hat der ein bisschen zu viel eben, was du auch angesprochen hast, Christian, einfach, oder Malte, wir alle, wie gesagt, diese, so die schweren Themen oder sich eben dieses Auseinander... Er hat ja schwere Themen und Ansätze gezeigt, aber er kurft da eben drumherum und das für mich schwierig. Was ich noch ganz cool fand, muss ich zum Abschluss sagen, das Ende, als sie quasi nach diesem Partyabend da in die Kirche geht, nicht weil sie in eine Kirche geht, aber eben dieses, ah cool, was ich quasi in meiner Kindheit oder meiner Jugend gelernt habe, was ein Ort der Sicherheit ist oder des sich zu Hause fühlens, das, auf das greife ich dann auch wieder zurück, wenn ich vielleicht dann eben das Zuhause verlasse und eben mich wieder alleine und verloren fühle. Das fand ich ganz interessantes Bild, dass ich es von mir selber auch kenne in der Form oder auch schon mal drüber nachgedacht habe auf jeden Fall. Das fand ich irgendwie ganz cool, dass das drin war, aber vielleicht ein bisschen zu cool und halb reflektiert der Film auf dann am Ende für mich so.
Schiebst du eine Punktzahl hinterher?
Dann? Ja, wollt ihr Punkte haben, dann kriegt ihr Punkte, Leute. Dann gibt's von mir dafür, für das, was er ist, das mache ich jetzt durch immer so, für das, was er ist, 8 von 10 in meinem Filmuniversum, aber 6,5. So.
Das ist eigentlich echt nice.
Ja, weil es ist ja wirklich ein guter Film. Und ich glaube, ganz viele werden an dem Freude haben. Total. Aber ich halt nicht so. Und ich habe gesagt, warum. Und das sage ich jetzt auch nichts mehr zu. Bitte.
Ich mach's mir einfach und nehme die Mitte. Ich gebe 7 von 10. Einfach, ich fand den Film schon auch, das war schon so ein schön warmer Film auch eigentlich. Also man hat sich da eigentlich auch wie bei Call Me By Your Name so ein bisschen drin verlieren können und sich auch sehr gut drin wiedererkennen können. Call Me
Bebop. Sorry.
Finde ich, also... Doch, so, also ich habe mich da schon drin wiedergefunden und wie gesagt, die ganzen Beziehungen der Charaktere untereinander waren schon gut dargestellt, fand ich. Ich fand den Vater super, ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen mehr Screentime bekommt.
War das auch Michael Stuhlbarg eigentlich in deiner Erinnerung?
In deiner Erinnerung ist es jetzt hätte immer gepasst. Michael Stuhlbarg. aber ich, um noch einmal in dieselbe Kerbe nochmal zu schlagen, ich hätte mir echt gewünscht, ich hätte mehr lachen müssen. Also ich fand den echt nicht so witzig. Also auch manche Szenen, wo man echt gemerkt habe, die wurden nur für komödiantischen Effekt auch noch mit reingeschrieben, wie, weiß ich nicht, der Football-Coach, der dann der neue Drama-Teacher sein muss, hahaha, und dann das macht er so die Anweisung wie ein Football-Play. Das war, da muss vielleicht dann, auch Greta noch ein bisschen reifen, um
das dicke Mädchen dann, haha, die liebt den Lehrer und so, ja.
Ja, also insgesamt ein guter Film, 7 von 10.
Ja, fand ich nicht ganz so stark wie ihr. Ja, aber Max hat ja 6,5 gegeben. 6,5 ist eigentlich gut. 6,5 ist eigentlich gut. 6,5 von 10 Punkten von mir für Lady Bird. Immer wenn ich das höre, finde ich Waterloo mit Lady Bird. Lady Bird, nee. Ich weiß aber nicht warum. Immer wenn ich irgendwie Lady Bird, nee, geht sofort los. Lady Bird. Ergibt keinen Sinn. Egal. Beenden wir lieber dieses Segment. Wenn ihr den gesehen habt, könnt ihr uns eine Mail schreiben, derpankers@gmail.com. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt zumindest, dann könnt ihr uns unterstützen. Das geht finanziell auf Patreon und auf Steady. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Und das machen schon viele Leute und das finden wir natürlich super. Das freut uns und auch freuen uns über jede Mail, freuen uns über jede Unterstützung. Ist cool, muss nicht viel sein, aber wenn ihr irgendwie denkt, ihr hört es schon lange und habt irgendwie weiter Bock drauf, dann könnt ihr das machen. Das ist cool. Und dann kommen wir zu den Oscar-Tipps, aber davor erzähle ich euch noch ganz kurz was zu Phantom Thread. Ja, bitte. Und zwar... ich habe den noch geschaut, weil der von den Filmen, die für den besten Film nominiert sind, ne? Best Picture ist es der letzte, der uns noch fehlt, ist von Paul Thomas Anderson, von dem ich jeden Film gesehen habe, außer Hard Eight und echt nicht das Gefühl habe, dass ich ein Paul Thomas Anderson-Experte bin, aber ich habe quasi seine gesamte Filmografie gesehen. Es geht hier, ich muss nochmal kurz aufmachen, um... einen Schneider, der wird gespielt von Daniel Day-Lewis, Reynolds Woodcock heißt der. Der Film spielt im London der Nachkriegszeit, 1950er Jahre, und der hat so ein Modelabel, House of Woodcock, und entwirft da ganz tolle Kleider für die Reichen und die Königin von Spanien und sonst wen, ne? Also wirklich der Who ist Who der damaligen weiß ich nicht, Intelligenz, ja, um das Wort von Malte nochmal zu benutzen. Ja. Und der ist ein phänomenales Arschloch, dieser Typ, ne? Also der hat so leicht autistische Züge auch, also alles muss ganz genau immer gleich angeordnet sein, niemand darf ihn stören, er macht alles immer genau nach Zeitplan und so weiter, und deswegen sind aber natürlich auch diese Kleider sehr perfekt, und er betreibt diese Firma zusammen mit seiner Schwester, und die beäugt eigentlich mit Argusaugen alles, was er tut, und er hat am Anfang des Films auch eine Freundin, die ihm irgendwann dann einfach zu blöde ist, sodass er sie abschießt wieder, und das passiert ihm eigentlich immer, also will nicht heiraten, sondern er braucht immer eine Muse, am besten eine, die auch gut in seine Kleider reinpasst, und dann lebt er mit ihr zusammen, und dann gewinnt er neue Inspirationen, und er trifft so auch die von Vicky Krieps gespielte Alma, und diese Vicky Krieps ist in Luxemburg geboren, habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob das eine deutsche Schauspielerin ist, eine luxemburgische Schauspielerin, sie hat aber auch schon im Tatort und so mitgespielt, also ich glaube, die spricht auch Deutsch und ist eine absolute Entdeckung in diesem Film, sie wird seine neue Muse und wird eigentlich von ihm auch sehr schlecht behandelt und sehr unterjocht, aber sie schafft es, in diesem sich unterjochen so ein bisschen die Oberhand zu gewinnen, dadurch, dass sie sich nicht alles gefallen lässt und so ein bisschen versucht, ihn zu manipulieren auch, ne, und ihm so ein bisschen schnippische Bemerkungen entgegenzuwerfen, und dadurch entspinnt sich so ein leichtes Machtspiel, so ein Rangeln um die Macht, aber es passiert eher auf so einer psychologischen Ebene. Also es ist fast wie so ein Psychothriller zwischenzeitlich, der Film. Es geht aber ganz viel eigentlich um die Kleider, die abgeliefert werden müssen, um Zeitpläne, die eingehalten werden müssen und so weiter, bis er dann irgendwann krank wird und sie ihn pflegen muss, und dann nimmt alles nochmal so eine ganz andere Wendung. Ich habe viel von Paul Thomas Anderson gesehen, der Film hat mir auch sozusagen ziemlich gut gefallen, ist aber ein sehr hartes Brot, um da reinzukommen. Also es ist wirklich was, finde ich, worauf man eigentlich keinen Bock hat. Also ganze, ja, so, na, weiß ich nicht, so ein Schneider, der da diese Kleider, also für mich ist das, wirkt das alles, ist, weiß ich nicht, wie keine Ahnung, klassische Musik hören ist bei mir auch so eine Sache. Kann ich auch viel nicht mit anfangen, weil ich sofort Leute mit diesen riesigen Perücken durch so aristokratische Häuser rennen sehe, wenn ich die ersten Takte höre. Und deswegen ist es für mich eine Art Film gewesen, die allein vom Setting her und vom Style her eigentlich nichts für mich ist. Aber dann muss man sagen, dass Daniel Day-Lewis wirklich der Oberknaller in der Rolle ist. Also ich finde den wirklich, wirklich überragend. Der verschwindet darin. Man glaubt eigentlich wirklich, dass der das ist. Und er spielt es so brillant. Und aber Vicky Krieps macht es noch Krieps, keine Ahnung, macht es aber auch so gut, weil sie überhaupt schafft, ihm ebenbürtig zu sein. Das gefällt mir richtig gut. Und dieses Machtspiel, das hätte euch auch gefallen. Die Frage ist, ob man am Film so lange dranbleibt. Er ist schon ein bisschen schwer zu verdauen, lohnt sich dann aber irgendwann. Also es ist so ein Film, wenn ihr euch noch an The Duke of Burgundy erinnern könnt, der zum Beispiel Horst sehr gut gefallen hat, so in die Richtung geht das. Oder wie hieß der, Lady Macbeth? Also so eine Art Film ist das. Würde ich sagen, muss man nicht gesehen haben, aber wenn man sich darauf einlässt, kann das ganz cool sein.
Ich habe nur den Trailer geguckt und bin dann so ein bisschen davon ausgegangen, dass das auch noch so in so eine leichte, ja, mythische Ebene so reingehen wird. So ein bisschen sowas Übernatürliches dann noch eine Rolle spielt. War das wirklich so oder war das eigentlich nur ein Film mit Menschen?
Nur mit Menschen.
Okay, keine Geister. Na gut. Okay, genau. Weil es hat ja so ein bisschen so auf so einen weirden Style, auch mit so komischen Musikklängen noch gespielt. Ich dachte, da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Twist. Aber gut, ist jetzt toll, Twist, Thomas Anderson ist jetzt auch nicht so bekannt.
So einen doppelten Boden, aber also ich glaube, es kommt da ein bisschen drauf an, was für eine Stimmung man ist. Also ich kann mir, gut, bei Malte, bei dir kann ich mir eher nicht so gut vorstellen, dass du den so richtig geil finden wirst. Bei Max könnte ich mir vorstellen, kommt drauf an, wie du drauf bist, wenn du den guckst. Also wenn du in der richtigen Stimmung bist, könnte ich mir vorstellen, dass du den richtig cool auch finden würdest. Aber
ist das mit was mit Fischen?
Pilze kommen aber drin vor.
Okay, wie viele Pilze kennen wir eigentlich, Leute?
Das ist eine Frage. Okay. Also das wollte ich nur kurz sagen.
Ja, okay, cool.
Schaffen wir keine ganze Besprechung mehr. Ist ein ganz guter Film. Bewertung gebe ich jetzt nicht, dafür müsste ich mir nochmal eingehender Gedanken drüber machen. Und dann, ja Leute, würde ich sagen, kommen wir mal zu den Oscar-Tipps.
Yes.
Habt ihr dieses Oscar-Ballot vor euch, diese DIN A4-Seite, die ich vorhin rumgeschickt habe? Ich mache mir hier Notizen.
Ruckzuck ist es hier.
Ja.
Das ist das Internet.
Lass uns nicht alle Kategorien machen, das ist viel zu viel. Lass uns ein paar raussuchen. Ich versuche mir hier Notizen zu machen, was ihr gesagt habt, und dann werten wir das danach aus.
Ja.
Lass uns versuchen, als wären wir die Lage der Nation, in bester Lage der Nation, Manier da einigermaßen souverän durchzuschreiten.
Ja.
Und fangen ohne viel Vorgeplänkel an mit den Kategorien. Achso, wenn ihr das draußen hört, ihr könnt euch diesen Oscar-Tippzettel einfach auf der normalen Oscar-Seite runterladen. Also Oscars www.pdf.org/nominations oder so ist die, und da steht einfach Download PDF und da sind alle Kategorien mit sogar so kleinen Kästchen zum Ankreuzen sind da drauf vertreten. Das gibt's da, dann habt ihr, seht ihr das, was wir jetzt auch sehen. Und oben fängt's an mit Actor in a Leading Role. Bei den wichtigen sage ich nochmal kurz, wer nominiert ist, Timothy, ist es Timothée eigentlich?
Ich glaube nicht.
Ich höre mal, aber es könnte ja, Timothée Chalamet für Call Me By Your Name, haben wir schon besprochen, Daniel Day-Lewis für Phantom Thread, habe ich gerade gesagt, Daniel Kaluuya für Get Out, Gary Oldman für Darkest Hour und Denzel Washington für Roman J. Israel Esquire, ein Film, der glaube ich nicht so gut sein soll, der von diesem Nightcrawler-Director aber genau. ist, deswegen habe ich den immer noch auch auf der Liste. Ich werde diesmal ein bisschen mehr mit dem Herzen wählen, weil ich mir auch nicht so viel durchgelesen habe. Ich habe gehört, Gary Oldman soll es gewinnen. Ich bin aber für Daniel Day-Lewis, deswegen wähle ich den.
Mhm. Ja. Ich kann natürlich nichts zu sagen zu Daniel Day-Lewis. Ich gebe es Gary Oldman einfach, weil Chalamet und Daniel Kaluuya sind für mich so ein bisschen Notnagel hier eigentlich. Also da hätten eigentlich keine Nominierung gebraucht. Gary Oldman.
Wen mag ich lieber? Gary Oldman oder Denzel Washington? Ich mag beide gleich. Ich nehme, aber fuck, finde ich ein bisschen schwierig. Nee, aber Gary Oldman hat, glaube ich, den besseren Film gemacht. Insofern Gary Oldman.
Und Max wählt auch Gary Oldman. Dann Actor in a Supporting Role. Willem Dafoe für The Florida Project, hat Normalte von uns gesehen. Woody Harrelson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Richard Jenkins, der Nachbar, ne, in The Shape of Water. Christopher Plummer, interessante Wahl, wurde ja für Kevin Spacey in den Film reingeschnitten, für All the Money in the World. Und Sam Rockwell für Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich würde hier, wie wahrscheinlich auch ihr, Sam Rockwell wählen.
Jo, bin ich sofort dabei.
Auch. Auf jeden.
Dritte Kategorie ist, Malte, liest du mal vor, ich habe einen trockenen Mund, ich muss was trinken.
Es ist beste Hauptdarstellerin, Actress in a Leading Role. Wir haben Sally Hawkins für Shape of Water, Frances McDormand in Three Billboards, Margot Robbie in I, Tonya, Saoirse Ronan in Lady Bird und Meryl Streep in The Post. Ich fange mal an, Meryl Streep 9, Saoirse Ronan 9. Ich will ja immer mit dem Kopf, ich will ja gewinnen, deswegen nehme ich Sally Hawkins.
Ja. Ich fürchte auch, dass Sally Hawkins das machen wird. Die hat da, glaube ich, die Sympathiepunkte, glaube ich, ganz gut auf ihrer Seite. Aber nicht bei mir. Insofern, aber ich war jetzt auch nicht, ich habe ja auch im Cast von Three Billboards gesagt, dass ich nicht finde, dass Frances McDormand hier gewinnen müsste. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie das macht. Ich habe ja jetzt mittlerweile auch Bock, I, Tonya zu gucken. Insofern Margot Robbie, aber ich sag mal trotzdem Frances McDormand.
Das sage ich auch. Ich denke, Frances McDormand gewinnt hier. Ich halte, aber das kommen wir gleich noch zu, Three Billboards auch auf jeden Fall für den stärksten der Filme. Ich bin gespannt jetzt, ob der noch so einen Hype hat oder nicht. Frage mich auch, ob I, Tonya jetzt durch die Olympics jetzt nochmal irgendwie durch die Decke geht, keine Ahnung. Dann geht's weiter mit Actress in a Supporting Role. Mary J. Blige für Mudbound haben wir nicht besprochen, nicht gesehen. Allison Janney für I, Tonya auch nicht besprochen. Leslie Manville für Phantom Thread. Das ist wahrscheinlich seine Schwester dann in dem Film. Laurie Metcalf für Lady Bird, das ist die Mutter, und Octavia Spencer, die Freundin, in The Shape of Water. Ich habe gehört, Allison Janney soll der Knaller gewesen sein in I, Tonya, deswegen nehme ich die.
Habe ich auch gehört. Und die ist auch im Trailer, die sieht so geil aus, muss man sagen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich auf den Film freue. Ich nehme trotzdem Laurie Metcalf, die wird auch sehr gut besprochen in der Rolle und ich fand, sie hat super gemacht in Lady Bird als die Mutter.
Ja, die war wirklich cool. Aber war sie so cool wie die witzige Putzfrau aus The Shape of Water? Ich denke nicht. Ich bin für Octavia Spencer. Aber die wird auf keinen Fall gewinnen, aber egal.
Weitermachen wir mit Cinematografie, Blade Runner 2049, Darkest Hour, Dunkirk, Mudbound, Shape of Water. Im Zweifel gewinnt er Dunkirk, aber für mich gewinnt er auf jeden Fall fucking Roger Deakins für fucking Blade Runner 2049. Den muss er eigentlich hier kriegen.
Es ist natürlich bitter, dass er schon wieder so einen Kontrahenten hat, ne, mit Dunkirk, der natürlich visuell auch ein absoluter Oberknaller ist.
Das ist heute von heute mal.
Aber weiß ich gerade gar nicht, aber es ist halt schon lächerlich, wenn der jetzt nicht einfach mal den fucking Oscar gewinnt, also für Blade Runner, weil das geht eigentlich nicht. Also
ja, und das wäre auch durchaus ein würdiger Film, um ihm endlich mal einen Trost-Oscar zu geben. An sich müsste er 12 im Regal stehen haben. Ja, ich bin noch bei Blade Runner.
Dann machen wir weiter mit Directing. Das ist einfach so ein bisschen immer in die Ecke geschmissen. So, aber es ist ja bester Regisseur, beste Regie. Da sind nominiert Christopher Nolan für Dunkirk, wie heißt er, Jordan Peele Jordan für Get Peele. Out, Greta Gerwig für Lady Bird, Paul Thomas Anderson für Phantom Thread und Guillermo del Toro für The Shape of Water. Ich gebe zu bedenken, dass das so ein bisschen der Trost-Oscar ist, ne? Für den, der nicht Best Picture bekommt, der kriegt ihn dann manchmal hier. Ist es der, wie ich ihn nenne, Iñárritu-Oscar auch, den er sich immer gerne nochmal abgreifen kann. Wobei, die Birdman hat auch Best Picture sogar gewonnen, ne? Ich glaube,
ja.
Hier habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Gibt man Nolan jetzt ein? Get Out? Ich denke, dass man hier Greta Gerwig den gibt.
Das wäre ein Statement.
Stimme ich ab,
es ist das Jahr der Frauen. Wir haben es schon besprochen vor ein paar Wochen. Ich habe 4 von 5 Filmen gesehen und halte die jetzt alle nicht unbedingt hundertprozentig für gewinnwürdig. Deswegen gebe ich den Oscar Paul Thomas Anderson für Phantom Thread.
Vielleicht geben sie den auch Christopher Nolan, weil die Leute keinen Bock mehr hatten auf seinen Kriegsfilm. Irgendwie. Ich sage einfach mal Dunkirk.
Mhm.
Dingenskirchens.
Das bester klicken Film. Wir alles. Editing machen wir. Bester Schnitt. Baby Driver natürlich. Dunkirk, I, Tonya, Shape of Water und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster und sage, dass Baby Driver den gewinnt.
Ich habe, muss ich echt mal sagen, nicht so das beste Auge für Editing irgendwie. Ich merke so, wenn etwas gut oder schlecht geschnitten ist vielleicht, aber nicht so, ich erkenne da nicht so die krassen Stilmittel, muss ich einfach mal sagen. Ich gebe das mal Dunkirk.
Dann machen wir, kommen wir hier zu Best Picture, der beste Film. Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Phantom Thread, The Post, Shape of Water und Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Relativ schwaches Feld, finde ich, in diesem Jahr.
Ja.
Da hätte ich persönlich auch gerne noch...
Sagen wir das nicht immer?
Ja, aber also ich hatte eben das Gefühl, dass ihr letztes Jahr sau stark fandet, als ich weg war und das gehört habe. Da habt ihr das ganz gut abgefeiert, fand ich. Aber was wollte ich sagen?
Was wollte der Junge denn sagen?
Also ich denke auf jeden Fall, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri wird hier gewinnen. Bin nicht sicher, ob er es tut, aber ich setze mich jetzt mal für den ein und wähle den.
Mhm. Ich bin auch bei dem als von mir persönlich einfach der beste Film aus diesen neunen mit Abstand auf jeden Fall, deswegen für mich auch der Kandidat.
Ich glaube, ich kann mir ja vorstellen, dass Hollywood echt so scheiße ist, ob The Post den gewinnen lässt, ne? Irgendwie aus so
Pressefreiheit,
wir haben uns jetzt Kleider angezogen und verändern die Welt.
Und es geht ja da auch um eine Frau, ne? Es geht nicht nur um die Presse und Trump,
richtig,
sondern
auch um eine Frau, die genau, um Kay Graham. Für mich der Beste da auf jeden Fall Three Billboards. Ja. Ja, das ist so. Alles das ist meine klar. Meinung. Kannst du es bitte notieren? Danke.
Ja, mache ich. So, die haben wir. Ich würde sagen. Schwarz, oder?
Ja. Jawohl.
Oder komm, wir machen noch einen hier. Original Screenplay. The Big Sick, Get Out, Lady Bird, Shape of Water oder Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ist ganz unten rechts auf der Liste.
Ja, Billboards.
Denke ich auch Billboards, ja.
zwei Comedies dabei. Interessant. Oder wenn man Get Out so als Comedy-Horror sehen möchte, Lady Bird natürlich auch noch, sogar 3. Relativ kleine Filme auch. Interessant. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass weil sie McDonough nicht als Director nominiert haben, dass sie ihm so ein paar andere Preise überhäufen werden schon. Deswegen gehe ich auch auf 3 Billboards. Langweiligerweise.
Und dann wäre natürlich die Frage eigentlich für unsere Hörer, was war der beste Trailer zu den Best-Picture-Filmen vom Pencast?
Ja, können Sie uns ja schreiben. Der pencast@gmail.com ist die Adresse und das waren die Oscar-Tipps.
Tricks. Ja,
jetzt kommt's zur Abschlussrunde.
Here I've been feeling the movies get on and all wir wissen noch nicht was uns so passiert ist, seit dass wir in der Raptors-Runde drüber reden.
Für Rush und natürlich auch aus Interesse, Shadow of the Colossus gespielt, das Remake zum PS2-Klassiker. ein Spiel von Fumito Ueda, heißt der, glaube ich, der so ja ganz visionäre Spiele gemacht hat, wie zum Beispiel Ico und Shadow of the Colossus, für das der berühmt ist, der Mann, und das eine Debatte damals losgetreten hat, ob Videospiele nicht auch Kunst sind und was nicht alles. Und das Spiel ist eigentlich denkbar einfach, für alle, die es nicht kennen. Man spielt einen Jungen, der auf seinem Pferd in einen Tempel reitet. Seine Freundin ist scheinbar tot und er betet zu einem Gott, dass sie wiederbelebt wird. Und diese Gottheit sagt, du musst vorher 16 Kolosse töten, die sich in der Welt befinden. Und okay, in dieser Welt ist sonst nichts. Also du hast dein Pferd, du hast dein Schwert, und wenn du das Schwert in die Luft hältst, dann leuchtet es und weist dir den Weg, wo du hinreiten sollst. Und das ist gar nicht mal so weit, aber es ist eben durch so richtig geile Wüsten oder Wälder reitest du da, und dann irgendwann entweder kletterst du in den Tempel rein oder reitest um auf so eine Bergkuppe, und dann steht da so ein riesiges Vieh, das da einfach lebt, und du musst irgendwie überlegen, wie komme ich auf diesen Koloss drauf, denn die haben so Schwachpunkte irgendwo am Körper, und da musst du dein Schwert reinrammen und du musst dich quasi festhalten, ne? Und während die versuchen, dich abzuschütteln, und wie diese Dinger designt ist, das ist wirklich brillant. Also es wirkt wie richtige Lebewesen, die wirklich versuchen, mit aller Kraft dich da runterzuschmeißen. Ja. Und diese Kämpfe, gerade durch die Kamera, ich habe so auch bei Rush gesagt, aber um es zu verdeutlichen, muss ich euch auch nochmal sagen, also wie die Kamera sich so hinter das Pferd zieht und das so von unten filmt, während du das auch hochhältst und es diesen Lichtblitz gibt, ist genau Gandalf reitet mit dem Stab auf Minas Tirith. So, es ist genau dieser Money-Shot. Den kriegt das Spiel sogar hin, dass du wirklich in diesen Mega-Kämpfen bist, ohne dass du dich irgendwie aufleveln kannst, ohne dass du Items einsammeln kannst. Es gibt da es gibt da gar nichts in dieser Welt, ne? Ja. Und das finden, glaube ich, viele blöd, aber dadurch atmet das so eine krasse Schwere, das Spiel, weil es irgendwie so düster ist und weil du eben dann auch irgendwann merkst, okay, ich muss das machen, um meine Freundin zu retten, scheinbar, aber gleichzeitig töte ich die einzigen Wesen, die hier noch sind, und das macht wirklich Bock. Das haben die jetzt neu aufgelegt als Remake, das Spiel, also komplett nochmal neu programmiert und in hübsch veröffentlicht, und wer das noch nie gespielt hat, dem kann ich es empfehlen. Der letzte Koloss, Alter, da bin ich fast ausgerastet und hab fast das Pad gegen die Wand geschmissen, so scheiße ist der Design. Also da dachte ich kurz so, fuck, es wäre echt fast das perfekte Spiel gewesen, oder sehr gut, heutzutage, also man merkt schon, dass es ein bisschen älter ist jetzt vom Grunddesign her, aber cool, dass sie es gemacht haben, und cool auch, Remakes werden ja viel gescholten, aber cool, dass ich dann sowas nochmal spielen kann, weil sonst hätte ich mir, also eine PS2 hätte ich mir nicht geholt, um das nachzuholen.
Ja. Ja. Christian raidet die Fantasy-Welt, ich raide die Fischtheke, das ist meine Überleitung. Kulinarische Highlights von mir: Krebsfleischsalat mit Apfel und Calvados. Das schmeckt 150 Gramm, 2,39 Euro. Schlägt natürlich zu Buche. Aber das kann man wieder ausrechnen, indem man sich die billigen Brotchips Zwiebel kauft zum Reindippen. Da muss man nicht mehr ins Ciabatta investieren. Der Brotchip, der einfache Brotchip, der macht es. Zusammen mit dem Krebsfleischsalat herrlich, und dazu auch noch ein kleiner Getränketipp von mir. Ich bin Freund des alkoholfreien Bieres geworden in letzter Zeit, nachdem mir aufgefallen bin, dass ich Alkoholiker bin. Kleiner Scherz, ich trinke gerne das Klausthaler Extra Herb. Ah, also es ist wirklich ein Wunder, wie sehr es dann doch nach Bier schmeckt, hätte ich nicht für zu glauben vermocht.
Krass.
Soweit meine Tipps.
Klausthaler ist ja, glaube ich, gefühlt in meinem Leben zumindest das älteste, also das kenne ich am längsten von alkoholfreien Bieren, habe es aber auch noch nie getrunken, weil ich immer dachte, boah, ihr seid so scheiße mit eurer Kackwerbung davon früher. Aber jetzt auf seine Empfehlung werde ich es, glaube ich, tatsächlich trinken, Malte. Und
mir bitte
200 Euro Influencer-Geld einstreichen. aber nochmal kurz, ne? Also ganz ehrlich, ey, diese Brotchips, ne? Ist eigentlich wirklich die Geheimwaffe. Ohne Scheiß, das ist so die Oblate des Heiden, sag ich mal immer, ne? So ein geiler Scheiß, ey. Aber mein Highlight tatsächlich ist ähnlich heilig. Ich habe mich natürlich, ich bin natürlich ein Fuchs. Du hast mich gefragt, wie heiße ich als Vogel? Screaming Eagle. Ich komme zum Screaming Eagle of Seoul. Es ist tatsächlich Charles Bradley, Typ, der irgendwie, glaube ich, 90% seines Lebens nur gehustelt hat und mega am Struggeln war und dann irgendwann nochmals hingekriegt hat, irgendwie Bekanntheit zu erreichen als Soul-Sänger. Und es ist halt Wahnsinn, weil wenn man ihn singt, denkt man einfach, yo, das müsste doch eigentlich der sein, den man schon seit 30 Jahren kennt, weil er einfach klingt, als wenn er einfach eine Legende wäre. Und hat es halt erst spät in seinem Leben geschafft, irgendwie Bekanntheit irgendwie zu erreichen, und es ist halt Wahnsinn. Und empfehlen kann ich eigentlich alles, was er singt, speziell das Cover von Black Sabbath's Changes. Diese Ballade, nur halt in noch viel geiler, zerreißt einem wirklich das Herz. Auf YouTube zu sehen, Charles Bradley performs Soulful Cover of Black Sabbath Changes. Zieht euch das rein und dankt mir später. Ganz große Nummer. Herrlich. Ist jetzt kürzlich gestorben, und ich habe ihn auch erst dann kennengelernt, quasi durch so eine Nachricht. Das ist meine Empfehlung und Highlight.
Ah, und da hab ich noch ein YouTube-Video. Ich habe es euch auch schon mal irgendwann geschickt. Ich weiß nicht, warum es mich so glücklich macht, aber es ist Migos, Bad and Bougie over September Soul Train. Es gibt ja diesen September, diesen Song, ne, irgendwie. Und,
nee, du meinst darüber, Do You Remember, oder?
Nee, ich meine, was meine ich denn? Ich meine,
Do You Remember?
September, das ist doch der, oder nicht?
Nee. Achso, ah!
Doch, das ist der, genau.
Der,
und da drüber kommt Bad and Bougie von Migos, dieser Rap-Crew, und die machen halt so Trip, die rappen in so Triplets, ne, so und gleichzeitig siehst du aber aus Soul Train, wie die Leute halt übelst in diesem Funk-Dance halt so abgehen und diesen viel zu großen Anzügen, so schwarze mit Schnauzern, so geilen Hüten und zu diesem Rap, und das ist so witzig, ich fand also lange an, aber Migos, Bad and Bougie over September Soul Train, fast 1 Million Klicks, kann ich nur empfehlen, wenn man mal schlecht drauf ist, einfach so ein bisschen der Hip-Hop, diese lustigen 70er-Leute, die tanzen. Ganz toll. Das war's mit den Packers für diese Woche. Wir hören uns wieder im Off-Duty, der am Donnerstag erscheint. Wenn mich nicht alles täuscht, geht's darum über Sand im Getriebe und Weapons of the Week, wie man das System lahmlegt. Da könnt ihr euch drauf freuen, noch ein bisschen was lernen von uns, den alten Pankers-Hasen. Ihr wisst doch, ihr könnt uns natürlich auch gerne eine elektronische Post schreiben. Der Pankers@gmail.com ist die Adresse, uns auf Patreon oder Steady unterstützen oder auf Twitter folgen oder auf Facebook liken. Instagram haben wir noch nicht, aber irgendwann. Bis bald, ciao.
Ciao. Ciao.
Color of amaze, we're sipping on haze like the animals do in the old cartoon. We walked when we were children. Lady Bird, and I keep thinking that those were the days. Could you put a good word in for me at the gates of El? Be swell tripping for a day here in my room. There's nothing to do but think of you, Lady Bird, and I keep thinking that those were the days back when we were so burning like. Burdens. I keep thinking that those were the days, but when we were still burning like two flames, like one.